This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Einen wunderbaren schönen Tag. Hier ist euer Dave vom Podcast Talking Basketball. Wir sind noch alle ein bisschen Olympia geschädigt. Stefan Koch wahrscheinlich auch. Hallo Stefan, bonjour.
Bonjour, mon cher. Ja, Olympia geschädigt ist vielleicht nicht der richtige Begriff. Ich fand, es war ein großartiges Turnier mit exzellenten Spielen. Natürlich sehr, sehr schade, dass die deutsche Mannschaft ohne Medaille nach Hause gegangen ist. Dafür der Sieg der 3x3 Frauen. Also ich bin nicht Olympia geschädigt. Ganz im Gegenteil. Also wir haben diese Spiele sehr viel Freude bereitet, auch gerade im Basketball.
Ich wollte noch gar nicht über Basketball reden. Ich habe so viel geguckt wie lange nicht mehr. Tolle Sportarten, tolle Sportler. Ich habe viereckige Augen, aber es hat echt Spaß gemacht, muss ich auch sagen. Mal gucken, wie LA dann wird in 4 Jahren. Das ist ja kaum noch zu toppen. Aber Hollywood, also mein Gott.
Ja, wobei ich muss dir sagen, also ganz ehrlich, das Ganze drumherum war mir zu pompös. Jeder Gastgeber muss es noch größer, noch besser machen. Ich fände es sehr, sehr schön, wenn man da ein bisschen in einen normaleren Rahmen zurückkehren könnte.
Warum nicht? Wenn du auswandern wolltest, wo würdest du gerne hin?
Definitiv nach Neuseeland. Ich habe so viel darüber gehört, dass dies das schönste Land der Welt sein soll. Ich war noch nie dort. Ist natürlich auch ein ellenlanger Flug. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt direkt fliegen kann. Wahrscheinlich muss man umsteigen. Vielleicht gibt es auch Direktflüge, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, Neuseeland wäre mein Traumland. Und deins, Olli?
Ich glaube auch. Aber ich habe eine Überraschung für dich. Wir haben heute einen Reisepodcast. Ich habe einen Experten aus Neuseeland extra hierher, der dir das ein bisschen schmackhaft macht. Was hältst du denn davon?
Erstens ist es keine Überraschung, weil wir beide gemeinsam bestimmen, wer unser Gast ist. Aber unser Gast hat tatsächlich die letzte Saison in Neuseeland verbracht. Und jemand, der zuvor in der Bundesliga als Cheftrainer aktiv war, und da hast du das Stichwort Olympia genannt, er war auch im Trainerstab der deutschen Nationalmannschaft beim WM-Gewinn in Südostasien. Und jetzt weiß eh schon jeder, wer es ist, aber trotzdem stelle ich unsere legendäre erste Frage. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
Nee, ich habe keinen zweiten Vornamen. Ihr habt ja schon viel verraten. Genau wie ihr es gesagt habt, war ich jetzt zuletzt in Neuseeland. Und auch da habe ich keinen zweiten Vornamen dazu gewonnen.
Okay. Hast du denn zumindest einen Spitznamen?
Ja, aber kein der für die Öffentlichkeit irgendwie interessant ist. Ist mehr so familiäre Spitznamen wahrscheinlich.
Und du willst ihn uns nicht verraten?
Nee, gibt's wirklich keinen. Gibt natürlich immer Abkürzungen oder in Neuseeland wird ja dann der Name immer anders ausgesprochen. Da wird ja der Name einfach anders mit Akzent und Aussprache formuliert. Aber jetzt gibt es wirklich keinen Spitznamen, der irgendwie bekannt werden machen muss.
Man spricht doch deinen Namen so aus, wie er in Neuseeland ausgesprochen wird, damit auch der Letzte weiß, wer heute unser Gast ist.
Ja, die würden Sebastian sagen.
Sebastian Gleim oder?
Ja, da, mit dem Nachnamen tun sie schwer, da würden sie wahrscheinlich viele eher Gleim sagen.
Okay.
Genau, aber das Coach Gleim in den Neuseeland ist eigentlich Coach das, was man immer als erstes sagt. Den Vor- oder Nachnamen, der kommt eigentlich eher seltener vor.
Okay. Schläft man in Neuseeland eigentlich besser? Weil wenn man nicht einschläft, kann man ja da wunderbar Schafe zählen.
Ja, wie es oft so im Trainerleben ist, ne, wenn man gewinnt oder gutes Training hatte, schläft man auf jeden Fall ein bisschen besser. Wenn das Training nicht so gut gewesen ist oder das Spiel nicht so gut, dann schläft man vielleicht ein bisschen schlechter. Aber Schafe gibt es auf jeden Fall jede Menge. Bei uns auch in der Nachbarschaft. Aber auch wenn man einfach durchs Land fährt, fliegt, sieht man wirklich überall Schafe, Rinder, Kühe, viele, viele Tiere, die ja frei sind und ja, dort auf den Weiden quasi sich ernähren. Und ja, das ist natürlich ein großer Teil der Gesellschaft dort. Ist die größte Landwirtschaft der Welt. Ich glaube, 30 Millionen Schafe auf 5 Millionen Einwohner, 15 Millionen Rinder und Kühe. Also es ist einfach ein großer Teil der Gesellschaft, wie viele Familien ihr Einkommen generieren.
Ich habe gelesen, dass dich vieles in Neuseeland an deine Kindheit in Osthessen erinnert. Gehört dieses landwirtschaftliche Flair auch dazu?
Ja, um Bad Hersfeld herum ist landwirtschaftliches Flair, aber es ist, diese Aussage kam ein bisschen mehr von einer, so von so einem entschleunigten Gefühl. Es ist kein technologisches, fortschrittliches Land, sondern ein sehr ruhiges Land. Ja, um Bad Hersfeld herum gibt es auch viel Landwirtschaft und viele landwirtschaftliche Flächen. Und ja, das hat mich vor allem daran erinnert. Und ja, das Leben ist sehr gemeinschaftlich. Ich bin gemeinsam mit unseren Großeltern und in einem Familienhaus groß geworden. Das ist dort gang und gäbe immer noch. Und das hat mich einfach daran auf jeden Fall ein Stück weit erinnert.
Jetzt ist Bad Hersfeld, ich als Hesse darf das sagen, basketballerische Diaspora. Wie kommt man trotzdem zu dieser Sportart in diesem Umfeld?
Ja, das ist eine Frage, die ich natürlich schon oft gestellt bekommen habe. Also grundsätzlich gab es in Bad Hersfeld immer ein wenig Basketball. Durch den TV Bad Hersfeld, durch den Trainer Ala Barite, der da immer noch tätig ist, und verschiedene Schul-AG-Trainer, also Lehrer, die damals gearbeitet haben. Aber der Klick oder diese Freude, diese Liebe zum Spiel kam, denke ich, durch meinen Bruder, der gespielt hat, dort schon in Bad Hersfeld, dann aber auch später in anderen Vereinen und vor allem auch Streetball. So, und unser Großvater hat uns damals in unserem Innenhof einen Korb gebaut, Originalhöhe, und der Korb ja mit einem Innenhof zwischen Garage und Garage, also genug Platz, um von vorne zu werfen und von vorne 1 gegen 1 zu spielen oder 2 gegen 2 oder zur Not auch mehr. Und da sind wir eigentlich mit groß geworden und ich habe jeden Tag dort dann trainiert. Und habe mir damals verschiedene Möglichkeiten gesucht, um zu spielen. Streetball, damals gab es die Adidas Tour, Teddy D1, Sprite Challenge, Bieber Beats, was es alles gab früher. Und so habe ich eigentlich versucht, mich mit Basketball zu connecten. Natürlich die NBA früher und im Fernsehen versucht irgendwie durch Trading Cards und durch Zeitschriften irgendwie Basketball zu leben. Und dann kam irgendwann die Idee, dass ich das, was ich in einem Basketballumfeld nicht habe, einfach als Trainer anbiete. Weil ich habe lange, lange Handball gespielt in Bad Hersfeld. Und da gab es eben gute Strukturen, Leistungssportstrukturen. Und ich dachte so mit 16 Jahren, jetzt biete ich mal das an, was ich nicht hatte oder nicht habe für die nächste Generation Kinder, Jugendliche. Und dann habe ich angefangen als Trainer in Bad Hersfeld mit 16 und habe nebenbei noch ein wenig gespielt, aber habe sehr früh den Fokus dann ja als Trainer zu arbeiten eingeschlagen.
Finde ich interessant, weil als Spieler merkt man ja vielleicht irgendwie, dass man gut ist, ja, dass man auch an Schwächen arbeitet, man wird besser und dann denkt man, man merkt es ja auch im Wettbewerb, oh, ich bin vielleicht besser als der andere. Wie merkt man mit im Teenageralter, hey, ich bin eigentlich ein guter Trainer?
Ich glaube, ich war völlig naiv. Also ich in diesem Umfeld bei Hersfeld konnte man ja gar nicht einschätzen, wie gut man ist. Ja, sowohl als Spieler nicht, aber auch als Trainer nicht. Und ich habe einfach irgendwie angefangen aus dieser Leidenschaft heraus, für ja hart zu trainieren, hart zu arbeiten, zu träumen, irgendwie besser zu werden, dass mein Wurf von überall reingeht. Kann mich gut daran erinnern, dass ich sehr, sehr viel geworfen habe, stundenlang, tagelang. Und als Trainer einfach angefangen, irgendwie Korbleger zu üben, eine gewisse Trainingsstruktur, die ich aus meinen anderen Erfahrungen im Sport kannte. Und dann habe ich relativ früh dann Harald Stein kennengelernt, der damals in Gießen Jugendtrainer gewesen ist und Landestrainer in Hessen, und Rudi Walter, der in Hessen Landestrainer gewesen ist. Und die beiden, und dann vor allem Harald, haben mir ein bisschen mehr beigebracht. Ja, da gab es aber auch noch andere Momente, Bezirkskader in Kassel, einfach versucht, irgendwie alles aufzusaugen, was ich so bekommen kann und was ich sehen kann, und dann ja mir langsam dann gewisses Wissen und Fundament erarbeitet.
War damals mit 16, als du damit angefangen hast, Trainer schon ein Berufsziel für dich?
Ja, auf jeden Fall ein träumerisches Ziel. Ich denke, zu dem Zeitpunkt, ich weiß noch, dass ich mich vielleicht ein Jahr später danach erkundigt habe, wo es überhaupt Trainerstellen gibt. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es Bundestrainerstellen und vielleicht Landestrainerstellen. Aber ansonsten war das Berufsfeld vor allem also hauptamtlicher Jugendtrainer, jetzt nicht, wie es Gott sei Dank jetzt der Fall ist, mit den Strukturen durch die BBL, durch die letzten Jahre, durch die ja, die Verbesserung der Struktur für die Coaches, war es einfach nicht gegeben. Und dann habe ich mir halt einfach überlegt, wie kann ich es trotzdem schaffen? Und dann habe ich nach der Schule und nach meinem FSJ entschieden, Physiotherapeut zu lernen, weil ich dachte, das ist eine gute Kombination, Sport, Gesundheit. Ja, und so kam es dann auch und kamen entscheidende Kontakte, um diesen nächsten Schritt zu schaffen. Ja.
Du hast deine Physiotherapeutenausbildung angesprochen. War die sowas wie eine Absicherung für dich, wenn es mit Trainer nicht klappt, oder war es mehr?
Also aus familiärer Sicht und ja, wie das dann Großeltern, Eltern machen sich Sorgen, was man denn so Anständiges tun kann. Aus der Sichtweise war es bestimmt eine Absicherung. Für mich war es einfach eine Idee, wie ich sozusagen für einen Verein ja, einen Mehrwert mitbringen könnte. Ich hatte wirklich den Plan, nicht als Physiotherapeut zu arbeiten, sondern es war einfach irgendwie eine Idee in Bad Hersfeld, ja, irgendwie dieses Arbeitsfeld zu entwickeln, dieses Profil zu entwickeln. Und wie gesagt, so kam es ja dann auch. Also,
Ja. Du hattest dann Station in Bremerhaven und in Wedel und bist dann 2014 nach Frankfurt in den Jugendbereich gekommen. Hast du das zu diesem Zeitpunkt als langfristige Aufgabe gesehen oder war für dich schon klar, ich will in absehbarer Zeit Trainer bei den Profis werden?
Nee, hatte ich überhaupt nicht. Also ich denke, der Erste, der das so gesagt hat, war Klaus Perwas und Gunnar Wöbke. Ich hatte das, ich habe das für mich persönlich, und das war auch oder ist auch einer meiner Stärken, denke ich, habe immer einfach die aktuelle Situation als die wichtigste empfunden und habe einfach immer die in der Situation das Maximale investiert, egal welche Aufgabe das gewesen ist. Und dann hat sich was Neues, Gutes ergeben. In dem Moment, wenn ich zu langfristig auf etwas geblickt habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich in dem Moment nicht so gut gearbeitet habe oder nicht maximal, maximal alles rausgeholt habe. Und das habe ich ganz früh einfach so für mich gemacht und habe einfach immer entschieden, was mich reizt, welche Chance ich sehe. Und langfristig im Profibereich zu arbeiten, das ist für mich war gar nicht in meiner Vorstellung sozusagen, weil ich gar keinen, ich hatte den ersten Kontakt, den ich mit Profibasketball hatte, war in Bremerhaven. Ich kann mich noch gut erinnern, die Trainer haben von Horns geredet. Ich wusste überhaupt gar nicht, was Horns ist. Also so eine Grundaufstellung im Basketball, die wirklich jeder kennt, denke ich. Und Stück für Stück habe ich dann dazugelernt und mir das angeeignet. Und also das war gar nicht in meiner Vorstellungskraft.
Was hat es dann für dich bedeutet, wenn es nicht mal in deiner Vorstellungskraft gewesen ist, als du 2019 Cheftrainer geworden bist? Weil da kann man nicht mal sagen, du warst am Ziel deiner Träume, wenn das nicht mal deine Träume waren. Also was hat das für dich persönlich bedeutet?
Das ist schwer in Worte zu greifen. So, das, ich war ja selbst Skyliners Fan als Jugendlicher oder Skyliners Anhänger, Skyliners ist für mich mein Heimatverein. Ich habe das immer mit Bad Hersfeld und Skyliners verbunden. Und das hat mir natürlich unglaublich viel bedeutet, aber an dem, ich kann mich noch erinnern, als ich das übernommen habe, hatte ich eher so das Gefühl von, da steht jetzt jede Menge Verantwortung und Arbeit vor mir. Daran kann mich noch gut erinnern. Ich kann mich gut erinnern, es war in einer sehr intensiven Zeit, weil ich meine Studiengänge abgeschlossen habe, Trainerakademie, mein Bachelor, bin Vater geworden, Ehemann. Also es war schon eine sehr, sehr, sehr intensive Zeit. Ich war relativ unvorbereitet. Also dieser Sprung kam ziemlich kurzfristig. Also ich hatte so knapp 3 Monate Zeit und hatte von dem Markt BBL, muss man sagen, relativ überschaubares Wissen und Netzwerk. Und das war waren sehr, sehr intensive Tage, Nächte, die erste Zeit. Rückblickend hätte ich mir gewünscht, dass ich ein bisschen besser vorbereitet gewesen wäre auf diesen Moment, gerade im Bereich Netzwerk und Wissen darüber. Auf der anderen Seite war es eine einzigartige Erfahrung und Chance in dem Moment und habe da ganz, ganz viel mitgenommen.
Mit 16 hast du festgestellt, dass du eigentlich ein guter Trainer bist. Dann hast du jetzt dann deinen Weg zu den Skyliners gemacht. Gab es dazwischen Momente, wo du gesagt hast, das ist vielleicht doch nicht das Richtige, Trainer zu werden, oder war es komplett immer das Richtige für dich?
Für mich gab es keinen anderen Weg, als in dem, was ich tue, besser zu werden. Ob ich ein guter Trainer mit 16 gewesen bin, weiß ich gar nicht. Ich war auf jeden Fall ein sehr engagierter und leidenschaftlicher, hart arbeitender Trainer. Und das ist heute noch so. Das hat sich nicht geändert. Und durch die ganzen Werte und eisernen ja, Prinzipien, die ich von Harald Stein gelernt habe, die waren einfach sehr, sehr prägend für mich. Nie aufzugeben und. Aus jedem Tag das Maximum rauszuholen. Und das hat sich einfach weiterentwickelt und zu einer Philosophie und zu einer Trainer Persönlichkeit dann entwickelt, die sich immer weiterentwickeln wird. Deswegen gab es für mich diese Gedanken so nicht. Es gab die Gedanken, dass ich mich weiterentwickle und mich breiter aufstelle. Also ich habe die Trainerakademie bewusst abgeschlossen, weil das ist ein interdisziplinäres Studium, Stichwort Olympia, also alle Olympiasportarten sind dort zusammen. Ich saß neben Golfern, neben Schwimmern, neben Skilangläufern, neben Biathleten und so weiter. Und wir haben eben 3 Jahre lang zusammen studiert. Und im letzten Studienjahr gab es die Möglichkeit, noch meinen Bachelor in Sportwissenschaft in Leipzig abzuschließen. Und das habe ich dann gleich noch mitgenommen. Also diese Gedanken gab es immer. Und seit einigen Jahren arbeite ich auch im Bereich Coach to Coach und in der Trainerausbildung. Das ist auch was, was mir sehr, sehr viel Freude bereitet, zusammen mit Trainern zu arbeiten.
Du hast besprochen, dass sich mit der Zeit eine Philosophie entwickelt hat. Als du 2019 die Skyliners übernommen hast, war dein Vorgänger Gordy Herbert. Was hast du bewusst anders gemacht als er? Was hast du bewusst beibehalten?
Ja, Gordy ist natürlich einer der prägendsten Persönlichkeiten und Trainer in meinem Leben. Ich habe 2011 angefangen, von ihm zu lernen. Ich denke, wir haben dadurch, dass ja auch Klaus im Trainerteam gewesen ist, vor allem von der Verteidigung einiges übernommen. Wir haben es dann zwar in der Saison, weiß ich noch, auch zum Teil angepasst. Personell orientiert verbessert. Damals war der Kader, ich glaube, schon 7, 8 Spieler tief rekrutiert. Also die Mannschaft stand schon zum gewissen Punkt. Es gab ja dann leider den Ausfall von Niklas Kiel, wo wir dann nachjustieren mussten auf der deutschen Position. Und ja, defensiv, denke ich, haben wir damals einiges übernommen, aber wie gesagt, es gab auch einen Punkt, wo wir dann justiert haben und zunächst haben wir offensiv gibt es einfach Grundideen, die Gordy, die Klaus und ich gemeinsam haben oder gemeinsam bekommen haben, sozusagen. Spacing, Penetrating Kick, Prinzipien, also weg von Plays. Ähnlichkeiten. Ich denke, da gibt es schon einfach viele Gemeinsamkeiten, die wir einfach als die wichtigen Basis grundlegende Dinge für eine Mannschaft empfinden. Die waren damals so, die sind heute noch so. Deswegen arbeiten wir auch gut zusammen und da haben wir auf jeden Fall drauf aufgebaut damals.
2021 bist du dann nach Crailsheim gewechselt. Zuvor haben dir die Skyliners angeboten, im Verein zu bleiben, aber auf die Position des Sportdirektors zu wechseln. Hast du über dieses Angebot gedacht?
Ja, klar. Also
Warum hast du dich denn
lang.
dagegen entschieden?
Weil ich in dem Moment das Gefühl hatte, dass ich unbedingt coachen möchte. Das habe ich auch so kommuniziert, das haben wir auch so besprochen. Und dadurch, dass es das Angebot gegeben hat, gab es ja überhaupt die Option, das zu entscheiden. Für mich war damals irgendwie auch das Empfinden, so dass es gut wäre, jetzt nach 7 intensiven Jahren auch noch eine neue Herausforderung anzunehmen und da weiter zu wachsen, sich zu entwickeln. Und deswegen sind wir damals, haben die Entscheidung getroffen, nach Crailsheim zu gehen.
In Crailsheim war es so, tolle erste Saison, Pokalfinale erreicht und 10 Monate nach dem Pokalfinale bist du dort entlassen worden. Der Club hat gesagt, es waren keine sportlichen Gründe. Es wurde viel in der Szene spekuliert, was denn eigentlich los war. Kannst und willst du uns da mehr Aufklärung zugeben?
Ja, also erstmal ist es jetzt auch schon ein bisschen her, so dass ich denke, dass es wichtig ist, nach vorne zu schauen. Ich habe jetzt schon wieder zwei neue Herausforderungen hinter mir, mit der Nationalmannschaft und jetzt in Neuseeland. Ja, am Ende wird es da, glaube ich, keine übereinstimmende Meinung geben. Ich kann nur sagen, dass ich die Zeit in Crailsheim wirklich extrem genossen habe. Das war, wie du schon sagst, ein hervorragendes erstes Jahr, mit einem der größten Spiele, die ich wahrscheinlich als Head Coach gecoacht habe. Auch von der Leistung her haben wir unsere absolute Top-Leistung geliefert, gegen Alba in Berlin. Haben es leider nicht geschafft, da einen Titel nach Hause zu bringen. Ja, und dann gab es die Entscheidung der Verantwortlichen, ja, anders weiterzumachen. Und die musste ich in dem Moment akzeptieren, muss ich heute akzeptieren. Und ja, auch daraus habe ich extrem viel gelernt. Wahrscheinlich, wie Gordy immer sagt, mehr als aus jedem Sieg lernt man aus Niederlagen in Spielen, aber auch Entscheidungen gegen sich. Das war eine extrem wichtige Erfahrung für mich. Das ist leider schon vielen Trainern passiert, mir zum ersten Mal und ich hoffe zum letzten Mal.
So, jetzt bist du in Neuseeland. Du hast gesagt, zwei Erfahrungen danach, Nationalmannschaft Neuseeland, zur Nationalmannschaft und Olympia wollen wir später kommen. Wie war es denn dieses erste Jahr, diese Erfahrung für deine Familie und dich? Denn du bist ja nicht alleine da, sondern du bist mit Frau und Kindern dort.
Genau, wir haben als Familie entschieden, dass wir jede Entscheidung gemeinsam treffen und die muss für alle passen. Und unsere Kinder und meine Frau wir sind zusammen in Neuseeland und es ist natürlich eine beeindruckende, eine ganz tolle Erfahrung. Mein Ziel war es, einmal in meinem Leben im Ausland zu arbeiten, auch ein träumerisches Ziel. Und dann nach der Weltmeisterschaft kam ja die Situation mit Gordy eventuell nach Aswell zu gehen, was dann nicht funktioniert hat. Und dann kam aus dem Nichts Mittwochmorgens die Nachricht, ob ich Interesse hätte, mit einem Verein aus Neuseeland zu sprechen. Und dann haben wir eine halbe Stunde später gesprochen und dann haben wir entschieden, dass es zu dem jetzigen Zeitpunkt passt, weil die Kinder noch im Kindergarten sind. Wir das als großen Benefit auch für die Kinder und als Familie gesehen haben, in dem jetzigen Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt damals zu entscheiden, dass wir dieses Abenteuer angehen. Und man muss auch sagen, es ist einfach auch ein cooles Abenteuer. So, das ist ein beeindruckendes Land. Es sind tolle Menschen, mit denen ich da zusammenarbeite. Ich habe ein cooles Team zusammen gehabt im letzten Jahr. Wir haben sehr guten Basketball gespielt, haben leider im Halbfinale knapp verloren um die Meisterschaft. Für mich aber trotzdem eine sehr erfolgreiche Saison, weil ich einfach wenig Vorkenntnisse hatte. Und in Neuseeland hängt viel davon ab, wer wen kennt und wer wen mal trainiert hat und wer wo wohnt, weil es natürlich finanziell jetzt eine Liga ist, von der die Profis nicht alleine leben können. Und deswegen bin ich erstmal sehr, sehr glücklich über die erste Saison und echt stolz auf unsere Kids, wie die das gemanagt haben. Mit fünf Jahren fängt man dort an, in die Schule zu gehen. Also ich musste oder wir mussten unserem Sohn nicht nur erklären, dass er jetzt nicht mehr im Kindergarten ist in Deutschland, dass er in einer anderen Sprache sprechen wird und dass er auch in die Schule gehen muss, darf. Das war auf jeden Fall eine große Hürde. Und die Kleine ist im Kindergarten und ich bin echt stolz darauf, wie die das gemanagt haben.
Aber nochmal, Neuseeland ist ja nicht Belgien, das wisst ihr ja auch. Da steigst du nicht mehr eben kurz in den Flieger oder in den Zug, bist wieder bei deinen Freunden oder bei der Verwandtschaft, Familie. Neuseeland ist ja schon mal tatsächlich am anderen Ende der Welt. Viele wollen dahin, aber wenn es dann real werden kann, kann ich schon vorstellen, dass man da auch erstmal drüber nachdenkt, ist das das Richtige? Wie lange habt ihr drüber nachgedacht? Weil Stefan hat am Eingang gesagt, ich glaube, direkt zurückfliegen kann man nicht. Ne? Du musst irgendwie umsteuern, das dauert seine Zeit.
Genau, also der beste Direktflug Frankfurt, Auckland ist mit Umsteigen über Doha oder Abu Dhabi. Also man fliegt einmal 17 Stunden und einmal 6, 7 Stunden. Also man ist ungefähr 24, 25 Stunden im Flugzeug. Dann mit Anreisen zum Flughafen, Warten am Flughafen, zurückfahren. Also ist man ungefähr 2 Tage unterwegs. Das haben wir jetzt zweimal hinter uns und die Kinder haben das sensationell gemacht. Wir haben es okay gemacht, denke ich, so gut wie man das halt machen kann. Ja, also ja, das war jetzt die geringste Hürde, dass der Flug lange dauert. Wir haben erstmal für uns so geprüft und entschieden, ob familiär alles um uns herum in Ordnung ist, dass alle gesund und munter sind, dass der Moment jetzt passt, das zu tun, weil, wie er schon richtig sagt, mal eben zurückfliegen kann man aus Kostengründen und aus Zeitgründen nicht so einfach. Und das war eben die zweite Entscheidung, dass familiär alles gefestigt ist, dass der Moment passt, dass alle gesund sind um uns herum. Dass wir diese Entscheidung treffen können.
Und sportlich, ich meine, du hast gesagt, du wolltest unbedingt diese Erfahrung im Ausland machen. Jetzt ist die neuseeländische Basketballliga nicht unbedingt im Schaufenster des internationalen Basketballs. War das für dich egal, Hauptsache Ausland?
Nicht Hauptsache Ausland, aber die Kombination zwischen Reiz, in dieser Kultur zu leben und zu arbeiten, diese Liga kennenzulernen, diese Liga arbeitet in einem gewissen, ich nenne es jetzt mal Dreieck. Es gibt die NBL, also die australische Liga. Es gibt die NZBL, also die neuseeländische Liga. Und es gibt die NBL One. Also diese drei Ligen arbeiten mehr oder weniger im Jahresrhythmus zusammen. Die australische Liga geht 7 Monate. Die neuseeländische Liga geht 5 Monate und die Spieler überlappen sich und überschneiden sich. Das heißt, Spieler, die in Australien spielen, kommen dann rüber nach Neuseeland. Das heißt, man hat eine sehr, sehr kurze Vorbereitung und hat aber schon sehr gutes Level dann durch die neuseeländischen Nationalspieler, durch die Imports und durch die Australier. Und das war für mich einfach so reizvoll und dass ich diese Chance, diese Gelegenheit auf jeden Fall annehmen wollte. Und wie es überall so ist, ist ja, spielen andere Faktoren dann eine Rolle, warum man erfolgreich in so einer Liga spielen kann. Grundfaktoren bleiben die gleiche, aber war einfach super interessant. Und die neuseeländische Nationalmannschaft, die Tall Blacks, präsentieren ihr Land immer mit großem Stolz und fand ich immer beeindruckend, mit welcher Leidenschaft und was sie aus diesen, ja, was sie aus den 5 Millionen Einwohnern rausholen. Deswegen, ja, all diese Faktoren waren für mich einfach sehr spannend. Ja.
Und wie gehen die mit dem ersten europäischen Head Coach um? Du bist ja Exot. Du kommt einer aus Europa, fast 30 Stunden geflogen, steht dann da. Wie haben die dich aufgenommen?
Ja, also ist natürlich auch eine interessante Erfahrung, zum ersten Mal ein Import zu sein, sozusagen. Ja, der heimische Verein, also Coach sein, Trainer sein, dort ist sehr, sehr anerkannt. Die haben sich sehr, sehr, sehr um uns gekümmert. Uns da alles zurechtgemacht vorab, sich mit um die Kinder gekümmert, dass sie dort ihr Umfeld gewinnen. Und ja, so zwischen den Trainern spürt man schon ein bisschen, dass man dann erstmal kein Kiwi-Coach ist, dass da ein bisschen ja, protective, also so ein bisschen jeder auf seinen ja, sein Wissen und sein, ja, wie sagt man das? Ja, so ein bisschen Abwehr ist das falsche Wort, aber man hat schon ein bisschen gespürt am Anfang. Aber auch da, das ist generell eine Erfahrung, die ich gesammelt habe im Profibereich. Die Trainer sind so offen und so, weil alle sitzen ja in einem Boot und wissen, um was es geht und wissen, wie sich gewisse Dinge anfühlen. Auch da ganz tolle Erfahrungen gesammelt mit den Assistant Coaches von den Tall Blacks. Gleich am ersten Spieltag lange, lange geredet. Wir haben da in Nelson gespielt, auf der Südinsel geflogen und lange geredet über viele Dinge und dann später auch Kontakte gehabt und sich ausgetauscht. Ja, aber man merkt schon, dass das für die Liga als erster Europäer ja erstmal besonders gewesen ist.
Wie würdest du den Spielstil und Niveau im Vergleich zur Bundesliga einordnen?
Ja, die grundsätzliche Ausgangssituation ist ja so, dass man Salary Cap hat. Also das heißt, man arbeitet ähnlich wie in der NBA, man hat einen Salary Cap, den man ausgeben darf. Es gibt Vereine, die da Lösungen finden, die zum Beispiel ihren Local Point Guard der Highschool Coach ist und dann noch spielt. Also es gibt Lösungen sozusagen. Aber grundsätzlich gibt es einen Salary Cap, den alle einhalten müssen. Und das ist erstmal die Ausgangslage und dann dadurch ergibt sich einfach eine große Unbalance in den Rostern. Also in den Teams gibt es, ich würde sagen, 3 bis 5 Spieler, die Leistungsträger sind. Und da gibt es einfach Unterschiede. Also das Team in Auckland mit Corey Rapster, mit Rob Lowe, mit Glidden, mit Tarangi und mit den ganzen Nationalspielern, das sind Teams, würde ich sagen, sind Spieler dabei, die könnten in der BBL vielleicht fünfter, sechster Importspot sein oder eben wirklich Topspieler in der Pro A. Und dann gibt es Spieler, die klar Pro A-Spieler wären, denke ich. Und dann gibt es Spieler, die auch dann so tiefer es geht im Team eher Niveau darunter haben. Aber es gibt auch Australier, junge australische Spieler oder Spieler, die aus der NBL kommen, wie Sam Frerling oder Obrig. Das sind Spieler, würde ich sagen, die könnten auch Backup-Team beim Borderline-BBL-Team sein. Und das macht es auch so schwierig, weil die muss man ja auch irgendwie verteidigen, wenn man sie nicht hat. Das macht es dann sehr, sehr kompliziert. Genau. Wir hatten ein Team mit einem Nationalspieler und mit drei Imports und mit Spielern, also einem 3 gegen 3 Nationalspieler und dann mit Local-Spielern. Waren eher ein Team, was wirklich als Team extrem gut spielen musste. Und da gibt es eben Teams, die durch ihre individuelle Klasse das Spiel stetig beeinflussen können. So, so würde ich es ungefähr beschreiben. Und dann gibt es eben auch ein, zwei Teams in der Liga, die einfach deutlich schwächer sind. Was ja häufig in kleineren Ligen der Fall ist, dass so der Abstand zwischen der Spitze und dem unteren Tabellendrittel ziemlich groß ist.
Aufgrund der positiven Erfahrungen, die du in dem ersten Jahr gemacht hast, versuchst du für deine zweite Saison Spieler, die du aus der BBL oder Pro A kennst, davon zu überzeugen, als Import bei den Franklin Bulls zu spielen?
Na, erstmal haben wir das Halbfinale erreicht mit unserem Team. Wir hatten einen Spieler, der uns leider das ganze Jahr gefehlt hat, Jordan Hunt, also auch ein Nationalspieler. Und erstmal gilt es, so viele wie möglich davon zurückzuholen. Mhm. Die Schwierigkeit ist, dass unser Point Guard, Luther Mohammed, spielt jetzt bei Spornia, bei Sebastian Machowski in Polen. Das ist zum Beispiel ein Spieler, den ich unbedingt zurückholen wollen würde. Aber durch das Timing der Liga macht es eben schwierig, ja. Weil die Liga startet im Februar, das heißt Februar, März, nachdem die australische Liga aufhört. Das heißt, mein Fokus im nächsten Jahr wird höher sein, aus der australischen Liga zu rekrutieren. Die hatte ich vorher so, ja, auf dem Schirm, aber nicht das Netzwerk oder das Wissen. Ich hatte die Möglichkeit, mir 2 Monate die Spiele anzuschauen, live, aber auch dann einfach im Fernsehen. Man muss sagen, die Fernsehpräsenz von beiden Ligen ist riesig. Es gibt jedes Spiel im Live-TV. Es gibt Basketball-Live-Shows, also Shows, wo nur über Basketball analysiert wird in Neuseeland, nur über Basketball gesprochen wird, also so ähnlich wie in Deutschland im Fußball, jede Woche. Und da hatte ich die Chance, ja, viel zu sehen, und das wird auf jeden Fall mein Fokus größer sein, aus der Liga zu rekrutieren.
Wir haben es eingangs gesagt, für viele Menschen ist Neuseeland das schönste Land der Welt. Du hast jetzt dort mehrere Monate verbracht. Würdest du zustimmen?
Na, das bleibt Deutschland, meine Heimat, unsere Heimat. Weil das wird, dieses innere Gefühl von zu Hause wird es jetzt für mich nie verändern. Das bleibt so. Bad Hersfeld ist meine Heimat. Und Neuseeland hat Dinge, die unfassbar schön sind. Also das Ankommen ist diese Natur, diese Farben, dieser Mix aus so vielen, ja, gefühlt Jahreszeiten, die da entstehen, die sind einfach überwältigend erstmal, wenn man das zum ersten Mal sieht. Hat ja eine ganz, das Klima ist ja sehr mild, also es wird bis zu 30 Grad, aber auch nicht höher, es wird aber auch jetzt nie richtig kalt, also in den Nächten kann es kalt werden im Winter, es gibt aber trotzdem ständig Regen, es gibt aber verschiedene Klimas pro Tag, das heißt, es ist einfach sehr fruchtbar, sagt man das so, also sehr wachsend, so naturell, und dadurch entstehen einfach Dinge. Und für die Tiere und für die Pflanzen, das einfach, glaube ich, sehr, sehr wohltuend ist. Und das ist einfach schon sehr beeindruckend. Und dann einfach diese verschiedenen Arten von Natur, die da aufeinander trifft. Ja, das ist schon sehr beeindruckend. Und es ist irgendwie auch schwer so zu erklären. Oder wenn ich jetzt zu Familien oder meiner Familie oder Freunden Fotos geschickt habe, auch irgendwie schwer zu beschreiben, Ist einfach echt besonders und kann ich wirklich jedem empfehlen, wer Lust hat, ein Flugzeug zu steigen so lange und dann dort wirklich sich mal mindestens 3, 4 Wochen Zeit zu nehmen, durch Neuseeland zu reisen, kann ich einfach wirklich empfehlen. Ist es, was man halt sagen muss, es ist ein neues Land, ja. Also es gibt wenige Städte, wo man Historie spürt, so wie jetzt in Europa, sondern es ist eher alles sehr landschaftlich und die Städte dann sehr neu. Ja, es ist ja ein sehr neues Land.
Aber wie sind die Menschen? Jetzt haben wir über Schafe, Rinder und Natur geredet. Wie sind denn die Neuseeländer?
Neuseeländer sind sehr familien- und gesellschaftlich orientiert. Das ist deren absolute Priorität. Sie sind sehr herzlich willkommen. Mein Gefühl nach ein bisschen längerer Zeit gibt es trotzdem so einen gewissen Respektsdistanz, die sie halten. Und sie sind sehr verbindungsorientiert. Also sobald man eine gute Verbindung zu ihnen hat und gemeinsam entwickelt, dann steigert sich auf nochmal alles, ja, so wird noch intensiver. Und was sie versuchen zu umgehen, ist Konfrontation, ja. Also sie versuchen alles anders zu lösen. Auch sehr spannend einfach als Trainer, weil wir in Europa ein bisschen anders aufwachsen und sehr direkte Kommunikation haben, direkten Stil haben. Und ich denke, irgendwann haben wir uns dann sozusagen gemeinsam sehr gut ergänzt. Ja.
Und dann, was uns ja immer interessiert, wie ist denn kulinarisch in Neuseeland? Was gibt es denn da bevorzugt zu essen?
Ja, es hat ohne dass ich es wirklich gut kenne, es hat einen Touch von England, also Fish and Chips, Kultur und einen Touch von USA, würde ich sagen. Ja, also so eine Mischung. Also es schmeckt immer extrem gut, man muss aber ein bisschen aufpassen mit den Kalorien auf jeden Fall. Und Fleisch gibt es natürlich jede Menge auf hoher Qualität und großer Bestandteil auf jeden Fall.
Wir haben schon gesagt, wir wollen auch nochmal auf Olympianationalmannschaft zu sprechen kommen. 2023 warst du mit im Trainerstab bei diesem sensationellen Erfolg, dem Gewinn der Weltmeisterschaft. Jetzt bei Olympia warst du nicht dabei wegen deines Engagements in Neuseeland.
Genau, ja, wir haben drüber gesprochen, aber es hat einfach zeitlich nicht gepasst. Mein Vertrag, die Playoffs sind reingegangen bis zum Olympiastart. Wir waren zwar immer in Kontakt und in Gesprächen und wie wir das immer sind, aber das war früh klar, dass Gordy da den Trainerstab so aufstellen muss, dass er zu jeder Zeit seine Coaches um sich herum hat.
Jetzt sagst deine Playoffs sind bis in Olympiastadt reingegangen. Wie intensiv hast du dann Olympia überhaupt verfolgen können, vor allem die Anfangsphase des Turniers?
Ich habe jedes Vorbereitungsspiel gesehen und ich habe jedes Olympiaspiel, also Olympia Spiel gesehen. Also ich habe alles natürlich mitverfolgt. Bin morgens aufgestanden, habe vorher aber auch Europameisterschaft Fußball geschaut. Also immer wenn Teams gespielt haben, bin ich am Laptop gewesen.
Wie groß ist denn der Zeitunterschied? Sind das 12 Stunden oder 11?
Genau, 12 und dann durch die Zeitverschiebung Sommerzeit verschiebt sich dann noch mal ein bisschen. Aber normal, also wir haben den großen Teil der Zeit haben wir einfach immer 12 Stunden Unterschied gerechnet. Ja.
Also auch in diesem Zusammenhang das andere Ende der Welt. Jetzt,
Genau. Ja.
wenn du sagst, du hast alle Vorbereitungsspiele gesehen, du hast alle Spiele gesehen, gib uns doch mal deine Einschätzung von diesem Nationalmannschaftssommer, der wieder mit einem Halbfinale bei einem großen Turnier geendet hat. Leider nicht mit dem erhofften oder mit der erhofften Medaille. Trotzdem, glaube ich, kann man ganz positiv bewerten. Wie siehst du es?
Ja, erstmal bin ich mir sicher, dass alle Spieler, der ganze Staff und die Coaches natürlich erstmal jetzt enttäuscht sind. Im ersten Moment, dass es jetzt nicht gereicht hat für eine Medaille bei Olympia. Ich persönlich auch in dem Moment, dass ich ja an dem Akt, also aktuell dann nicht gecoacht habe und in dem Moment dabei gewesen bin, habe das sofort so auf eigentlich das große Bild gesehen und die letzten 3 Jahre mit Gordy und mit dem Team fand ich wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Also wie sehr sich die Jungs committed haben. Ich denke, das ist der absolute Schlüssel gewesen, sich zu committen und dann auch dabei zu bleiben und das so aufzubauen. Weil man muss eben sehr, sehr viel aufopfern. Auch wenn es natürlich trotzdem immer natürlich eine große Ehre ist, für die Nationalmannschaft zu spielen oder zu coachen, müssen die Spieler trotzdem ihr ganzes Jahr danach ausrichten und planen. Deswegen finde ich es erstmal ein sehr, sehr wichtiger Schlüssel und beeindruckender Punkt, wie sie das alle umgesetzt haben. Deswegen sehe ich aus dem großen Bild heraus eigentlich nur Positives und bin total überzeugt, dass das positiv weitergeht. Und ich glaube, Dirk Nowitzki hat es im Interview gesagt, er hätte niemals gedacht, dass eine deutsche Mannschaft Weltmeister wird, bei Olympia im Halbfinale ist und bei der Eurobasket eine Medaille gewinnt innerhalb von 3 Jahren. Und ich denke, am Ende ist es genau das, dass man in der Weltspitze competitive ist und in den letzten 20 Jahren einfach so eine so große Entwicklung genommen hat, weil das ist ja der entscheidende Faktor gewesen, dass man so lange gemeinsam im deutschen Basketball so viele Dinge justiert hat und professionalisiert hat und weiterentwickelt hat, dass dann solche Momente möglich sind. Ja, ich habe die 3-gegen-3 Damen komplett verfolgt, jedes Spiel. Die gewinnen jetzt mal aus dem Nichts, würde ich sagen, Olympia Gold. Alan kurz davor, ich glaube sogar einen Tag davor, die Europameisterschaft gewonnen. Mit seinem Team und seinem Trainerstab ist einfach schon eine tolle Tendenz, auf der wir aufbauen können.
Gordys letztes Spiel war das Spiel gegen Serbien im Halbfinale. Ist es für den Nachfolger schwierig, weil es die großen Fußstapfen von Gordy Herbert sind, oder ist es einfach, weil, wie du es gesagt hast, das Team funktioniert?
Ich glaube, jeder würde, glaube ich, ein bisschen schummeln, wenn man sagen würde, wäre nicht einfacher, an Erfolg anzuknüpfen. Also auf der anderen Seite ist es aber auch eine tolle Gelegenheit, auf etwas aufzubauen. Es ist ja, ich denke, von außen, also die Kommunikation von außen in den Medien und so weiter, das ist ja immer so die eine Sache. Die andere Sache ist aber, was mit welchen Spielern man dort arbeitet, mit welchen Spielern man die Chance hat, wieder was Neues zu erreichen. Ja, es ist natürlich schwer zu trennen, aber es fängt jetzt einfach ein neuer Abschnitt an und eine neue Ära an und Spieler werden weiterspielen. Es gibt bestimmt auch Spieler, die vielleicht aufhören oder eine Pause machen und es gibt Spieler, die neu dazukommen. Ich weiß, es ist immer schwer nicht zu vergleichen, aber am Ende ist es so. Am Ende muss man das, was man erreicht hat, zusammen genießen und darauf zurückblicken und dem Neuen wieder eine Chance geben. Ja, so ist ja einfach zu sagen, damals war alles so, oder ja, das ist ja immer einfach, aber Noch viel wichtiger ist ja im Sport, was morgen ist, was heute ist, was morgen ist. Ich denke erstmal, wenn ich darüber nachdenke und jetzt darüber nachdenke, dass die nächste die Eurobasket kommt, das kitzelt ja schon wieder. So, wenn man dran denkt, dass man da wieder eine Chance hat, mit dem Team was zu erreichen. So, das ist ja auf jeden Fall gegeben.
Du hast jetzt die großen Zusammenhänge eingeordnet. Wenn wir aber nochmal den Blick ganz auf diesen Sommer richten. Warum, abgesehen mal von dem unfassbar hohen Niveau bei Olympia und der Qualität der Konkurrenz, warum hat es dieses Mal aus deiner Sicht heraus nicht zu einer Medaille gereicht?
Also erstmal würde ich sagen, hat sich die Mannschaft wie immer mit Gordy stetig gesteigert. Wenn man das erste Vorbereitungsspiel, was zum schwierigen Zeitpunkt war, weil die Mannschaft war noch nicht lange zusammen gegen Frankreich, schwierig war und dann Stück für Stück gesteigert. Und dann, ich finde, gegen Griechenland nach einem schwierigen Start sehr, sehr überzeugend gespielt und sehr, sehr stabil, sehr konstant. Und dann gegen Frankreich aus meiner Sicht in einem 50-50-Spiel, wo es wirklich um zwei, drei Sequenzen geht, einfach nicht Big Plays machen können, ja. So, das man darf nicht vergessen, das war in Frankreich. Die Heimhalle, ich kann es mir nur vorstellen, wie es gewesen ist. Aber ich denke schon, dass das für Frankreich ein Vorteil gewesen ist. Und wenn man sieht, wie Frankreich dann im Finale gespielt hat, würde ich schon sagen, dass Frankreich sich extrem gesteigert hat im Turnier. Mit den personellen Entscheidungen, die sie getroffen haben, mit der Spielerrotation, und dann auch mit den Spacing-Situationen, die sie anders genutzt haben im Angriff, und einfach natürlich beide Teams, Deutschland und Frankreich, extrem hart verteidigt in dem Spiel. Und ja, es kam einfach nicht zu diesem Momentum Transition Offense. Zwei, drei Offense hintereinander, in der wir so Abstand gewinnen konnten. Ich würde einfach sagen, es war in dem Moment eine Tagesform, die das entschieden hat.
Wenn man nicht so hört, würde ich sagen, Familie und Basketball sind die beiden wichtigsten Dinge in deinem Leben. Womit beschäftigt sich Sebastian Glein sonst noch? Hörst du gerne Musik? Liest du gerne? Bist du ein Cineast? Was machst du, wenn du mal auf andere Gedanken kommen willst?
Also, ich spiele natürlich sehr, sehr viel und versuche viel Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Aber das hast du ja schon unter Familie erwähnt. Also der beste Ausgleich für mich als Coach ist eigentlich selber Sport zu machen. Weil als Trainer hat man sehr, sehr viel Input. Man hält viel für sich selber, viele Gedanken kreisen und Entscheidungen zu treffen, Gespräche zu führen, alles ist so ein gewisser so Input, Input, Input. Und dann im Training hat man die Chance, Dinge zu entwickeln und hat auch einen gewissen Output. Aber für mich ist Sport, selber einen Ball in die Hand zu nehmen, für mich selber oder einfach Fitnesstraining zu machen, zu laufen. Ich bin letztes Jahr meinen ersten Halbmarathon gelaufen in Bad Hersfeld. So, das ist für mich der beste Ausgleich und auch so das ja, Erfüllendste, weiter Sport zu machen, fit zu bleiben, gesund zu sein, aber auch da so zu überwinden, kleine Ziele zu erreichen. So, das macht mir am meisten Freude.
Was mit Musik?
Bitte?
Was ist mit Musik? Hörst du gerne Musik? Kannst du ein Instrument? Gibt es Einflüsse aus Neuseeland, die dich musikalisch beschäftigen?
Maori Reggae, ja.
Kannst du den Haka tanzen? Kannst du
Oh,
den
den
Haka
Haka.
tanzen?
Mit meinem Sohn im Wohnzimmer, ja, bestimmt. Nee, der Haka ist natürlich was echt Besonderes. Wir waren in vielen Schulen mit den Bulls und dann aus Ehrengründen oder Respekt Gründen singen die Kinder für die Gäste oder eben führen einen Haka vor. Das ist natürlich schon echt was super Besonderes, was die Neuseeländer auszeichnet, was ihre Kultur auszeichnet. Ich selber kann kein Instrument spielen. Meine Eltern haben früher im Hi-Fi-Business gearbeitet. Also ich bin mit Musik groß geworden, aber auf eine andere Art und Weise. Also die Schallplatte hat meine Kindheit begleitet, die CD, die DVD. Ja, damit bin ich aufgewachsen, aber selbst ein Instrument kann ich nicht spielen. Und mittlerweile muss ich sagen, ich höre einfach Musik, die gerade läuft, die mir irgendwie gefällt. Ich bin da nicht mehr so kritisch wie in meiner Teenagerzeit oder Jugendzeit mit Rap und Hip-Hop und ja, ist eher viel breiter aufgestellt und höre einfach das, was irgendwie gerade eine gewisse Lebensfreude, Spaß macht und sich gut anhört. Oder die Kinder hören wollen. Also gibt es ja auch wieder lustige Erfahrungen.
Glaube ich. Genau, neuseeländische Kinderlieder sind komplett anders als deutsche Kinderlieder.
Ja, also unsere Kinder gehen ja in komplett einheimische Schulen. Also sie lernen Englisch oder können schon Englisch. Und Maori ist keine Sprache, die gelehrt wird in der Schule oder Kindergarten, erstmal. Aber es gibt natürlich links und rechts Einflüsse der Sprache, ja.
Ja, Mensch, Sebastian, dann vielen Dank für deine Zeit. Das waren
Ja.
sehr aufschlussreiche Eindrücke. Und das Abenteuer Neuseeland geht in ein zweites Jahr. Da wünschen wir dir wieder ganz viele Eindrücke. Viel
Ja.
Spaß für dich und deine Familie, dass ihr gesund bleibt und dass die Franklin Bulls eine tolle Saison spielen.
Vielen Dank, Stefan, vielen Dank, Olli, für eure Einladung.
Sehr gerne.
Alles Gute für euch.
Und
Alles Gute für dich.
grüß uns die Schafe.
Mach ich.
Aber
Normalerweise sage ich,
genau, zähl sie mal durch, ne? Zähl sie mal durch, wie viel es wirklich sind, ne? Ob es wirklich 30 Millionen sind. Das wäre mal nett, dass wir da mal
normalerweise sage ich immer,
aufhalten.
trinken Bier auf mich. Heute sage ich, iss eine Kiwi auf mich.
In diesem Sinne,
Danke,
das
danke.
war Talking Basketball. Ein bisschen auch ein Reise-Special heute, Stichwort Neuseeland. Olli D. sagt Servus und Stefan Koch sagt
Servus, ich bin ja immer nur ein Plagiat von dir. Servus.
alles Gute, bleibt sauber. Ciao.